als wir vorhin das Eingangslied gesungen haben, Geschwister, ich musste weinen. Ich konnte meine Tränen nicht halten. Meinen Heiland hör ich rufen. Meinen Heiland. Und ich dachte mir, ist es uns ganz bewusst, was wir singen? Ich gehe mit ihm durch die Fluten. Ich gehe mit ihm durch die Leiden. Ich gehe mit ihm in den Garten. Und dann ich gehe mit ihm in den Himmel. Und der Chor, wie er führt, will ich folgen. Geschwister, es ist ein Weihelied, ein Weihegebet. Und ich bat Gott, er soll meine Seele helfen, das, was ich singe, dass das auch mein Leben und mein Ziel, das Ziel meines Lebens sein soll und bleiben möchte. Das Schriftwort für diese Morgenstunde möchten wir lesen aus dem Evangelium Lukas, Kapitel 18. Lukas 18, wir lesen vom Anfang bis Vers 8. Er erzählte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass man allezeit beten und nicht müde werden solle, und sagte: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keine Menschen. Es war auch eine Witwe in dieser Stadt, die kam zu ihm und sagte: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Gegner. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich doch, weil mir diese Witwe so viel Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt kommt und mich ins Gesicht schlägt. Da sagte der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte aber Gott nicht auch seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, und sollte er es mit ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich Recht schaffen. Doch wenn der Menschensohn kommt, wird er den Glauben finden auf Erde? Den Gedanken möchte ich entnehmen aus dem letzten Vers und vom zweiten Teil. Und ich habe ihn überschrieben: Wenn Jesus kommt, wird er den Glauben noch finden? Mit einem Fragezeichen. Und dieser Gedanke beschäftigt mich schon eine längere Zeit. Man macht sich ja immer wieder Gedanken um die Zukunft, wie weit es aussehen wird. Und so kam das auch mir immer wieder: wie wird die Welt, mal die allgemeine Welt, aussehen um die Zeit, wenn Jesus kommt? Wie weit wird der Unglaube zunehmen, oder wie weit der Unglauben kommen wird, wenn Jesus kommt? Oder wie viel vom echten, wahren Glauben noch bleiben wird um die Zeit, wenn Jesus kommt? Wie viel Glauben werden die Menschen besitzen, die bezeugen, sie sind gläubig um die Zeit, wenn Jesus kommt? Wie werden es aussehen, die Gemeinden in der Zeit, wenn Jesus kommt? Wie viel Glauben hinterlassen wir, ältere Geschwister, zähle mich auch dazu, unseren Kindern, damit sie den Glauben weitertragen können? Auch beschäftigte mir immer wieder der Gedanke, wie wird das Wort verkündigt? Oder wer wird noch das Wort verkündigt in der Zeit, wenn Jesus kommt? Weil es ist ja verbunden mit dem Glauben. Apostel Paulus sagt im Römerbrief zu den Römern, der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt kommt eigentlich von Gott. Und wenn wir vom Glauben reden, dann der Menschen zum Glauben bringen soll, dann musste das doch nur die eine Botschaft sein, die durch den Heiligen Geist gewirkt ist, die Gott selbst eingegeben hat. Und nur solch eine Botschaft kann Menschen zum Glauben bringen, zum wahren Glauben. Vor mehr als einer Woche habe ich einen Artikel gelesen in einer Zeitschrift. Gleich auf der ersten Seite, vielleicht habt ihr auch das gesehen, manche, ist ein großes Bild. Eine Kirche, Sitzbänke und sitzt eine Person. Und ein großer Artikel. Ich habe mich eigentlich gewundert vom Sinn dieses Artikels. Er entsprach gegen dem, was eigentlich heute vorgeht. Und in diesem Artikel wurde geklagt über die leeren Kirchenbänke. Es wurde geklagt, dass immer mehr Menschen aus den Kirchen, aus den Staatskirchen austreten. Und es wird berichtet, dass in Deutschland allein in Deutschland wächst eine Gesellschaft ohne Gott auf. Mir hat es eigentlich gefallen, dass das geschrieben geworden ist, dass es Menschen noch gibt, die sehen, wie es aussieht, wie eigentlich der praktische Glauben jetzt allein jetzt Deutschland genommen aussieht. Und es wird eigentlich geklagt, dass eine Menschen aufwachsen wird, die eine Gesellschaft, die in der Zukunft ohne Gott leben wird, lebt auch heute ohne Gott. Aber es wird noch mehr, es wird noch weniger gesprochen, weniger über Gott geredet. Es heißt, dass es wird zustande kommen, eine Trennung zwischen Kirche und Staat. Es kommt zustande eine christliche Selbstvergessenheit hervor. Und allein im vergangenen Jahr 2017 sollte im Raum Baden aus der evangelischen Kirche mehr als 18.000 Menschen ausgetreten sein. Und im Raum Freiburg aus der katholischen Kirche mehr als 25.000 Mitglieder sind ausgetreten. Und es steht so ein Wort, das mir auch gefallen. Es entsteht allmählich ein religiöser Analphabetismus. Wir kennen das Wort Analphabeten. Man kennt keinen Buchstaben, man kann ihn lesen, nicht zählen. Und es kommt die Zeit, wo Menschen, Sie werden vielleicht wissen, es gibt ein Buch, ein Analphabet weiß, dass es Bücher gibt. Aber er kann nicht wissen, was drin steht. Er hat null Ahnung, was heißt, in einem Buch etwas zu lesen. Und es kommt eine Zeit, die Menschen, die werden Analphabeten, was den Inhalt der Bibel, der Schrift, des Wortes Gottes betrifft. Völlig unbekannt und Bibel bald ein Fremdwort. Und es spielt eigentlich keine Rolle, ob das evangelisch oder katholisch ist. Die Menschen treten aus, weil sie einmal nicht glauben dem, was ihnen gesagt wird. Zweitens, sie sehen auf die Menschen, die ihnen ihre Botschaften bringen. Sie sehen ihr Leben, sie sehen das Leben der Kirche. Und kommt eine Enttäuschung und sie gehen aus. Und sie glauben nicht den Dingen, welche ihnen erzählt werden. Und ich dachte dann an ein Wort, das können wir lesen, in Richter 2. In Richter 2, es ist eine Zeit gekommen, als Josua gestorben ist, und ist schön beschrieben in Richter 2, Vers 10. Als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren, zu der Zeit, die miterlebt haben, wie das Volk Israel ausgezogen ist, die Wunder erlebt haben und die alle Ältesten, oder wir sagen heute ältere Brüder, sind verstorben und ist eine neue Generation aufgewachsen. Kam nach ihnen eine andere Generation auf, die den Herrn nicht kannte und die Werke nicht kannte, die er an Israel getan hatte. Es kam eine Generation auf, die eigentlich, kann man sich vorstellen, von Gott nichts wusste oder nicht wissen wollte. Es kam eine Generation, die interessierte nicht mehr, was ist da gewesen, wie Gott sie rausgeführt hatte, welche Wunder er getan hatte. Es war schon lange her, viel Zeit vergangen und sie glaubten nicht. Aber Geschwister, wie viel Zeit bleibt uns noch, bis Jesus kommt? Jesus sagte ja, meinst du, wenn der Menschensohn kommen wird? Er deutet auf eine Zukunft. Für uns Menschen eine ungewisse Zeit. Vor mehr als 2000 Jahren hat Christus das gesagt und hat gesagt, meinst du, wenn der Menschensohn kommt, wird er den Glauben finden noch auf Erden? Natürlich, er bezieht sich zum Teil auch auf das, wie die arme Witwe, wie sie glaubt hatte, wie sie eigentlich nicht nachgelassen hatte. Sie hatte ein Anliegen und sie wusste genau, dieser Richter ist ein ungerechter Richter. Und das eigentlich hat sie scheute sich nicht. Sie ging trotzdem und ging und einmal und zweimal und ging. Und irgendwann hat der Richter nachgelassen. Und es sprach vor einem Ziel, welches sie hatte. Und sie glaubte, es kommt so weit, der Richter wird mir noch helfen, wird noch Recht schaffen. Und Jesus sagte, aber wisst ihr, wenn ich kommen werde um die Zeit, werde ich noch den Glauben finden. Es klingt fast an etwas Unmögliches. Ja? Es klingt fast nach dem, dass kein Glauben zu finden wird. Aber wir wissen, dass Glaube immer wird zu finden sein, bis Jesus kommt. Jesus sagte selbst, ich baue meine Gemeinde und sie wird von der Höhle nicht überwältigt worden. Die ganze Pforten der Höhle, sie werden nicht überwältigen können. Es sagt doch uns aus, dass der Glaube, der wahre Christusglauben bestehen wird, bis Christus kommt. Aber in welchem Maße, wie viel, das ist die andere Frage. Und Jesus sagte nicht, dass er ihn nicht finden wird. Es ist eine Frage gestellt, eine Frage. Und Geschwister, wenn er das damals vor mehr als 2000 Jahren die Frage gestellt hat, wie viel mehr ist die gültig noch heute? Wie viel mehr ist sie wertvoll oder nötig heute, um diese Frage zu stellen? Und Geschwister, die Frage trage ich schon seit längerer Zeit in meinem Herzen. Ich fragte mich, wie viel haben ich oder wir, die wir alle Kinder Gottes sind, noch den Glauben an das wahre Wort? Jakobus sagte so, dass du sagst, dass du glaubst. Vielleicht lesen wir das am besser. Jakobus 2, Vers 19. Er redet hier vom Glauben, von den Werken. Aber ich will nur das rausnehmen. Du glaubst, dass nur einen Gott ist. Wisst ihr, das Glauben, dass ein Gott ist, das ist gut. Ist vielleicht auch nicht zum Unterschätzen. Und das glauben ganz viele Menschen. Es gibt viele Menschen, die nicht gläubig sind, in dem Sinn, dass sie zu einer Kirche gehen oder noch etwas mehr. Aber sie glauben, dass ein Gott ist. Und er sagt so, du glaubst, dass nur einen Gott ist. Du tust gut daran. Die Teufel glauben auch. Und sie zittern auch. Der Teufel, er hat auch den Glauben und er weiß das ganz genau. Und er glaubt sogar viel mehr als Menschen das vorstellen, als Menschen glauben, dass es einen wahren Gott gibt. Und darum zittert er auch. Darum zittert er und Gott, der Teufel weiß auch, wie viel Zeit nicht, er weiß nicht, wie viel Zeit, Entschuldigung, aber er weiß, dass ihm nicht viel Zeit geblieben ist. Und deswegen der Glauben, wie viel Glauben besitzen wir heute noch als die Gemeinde des Herrn, den wahren Glauben, den wahren Glauben an Gott, den wahren Glauben an die Gottes Allmacht, den wahren Glauben an die Gottes Kraft, dass Gott allmächtig ist, an seine Allmacht, den wahren Glauben an die Wahrheit des Wortes, dass das, was geschrieben ist, das so auch stimmt. Ich kann nicht sagen, dass wir heute keine Seelen haben, die den Glauben nicht haben. Will ich gar nicht sagen, Geschwister. Aber und doch, Geschwister, hat Jesus diese Frage nicht umsonst gestellt. Jesus hat die Frage gestellt, damit wir heute uns die Frage auch stellen und das auch suchen. Aber eins können wir sehen, dass in unserem Gott dienen gerade dieser Punkt nachlassen kann. Und gerade in diesem Punkt können Menschen einen gewöhnlichen Gottesdienst führen. Sie können einen Gottesdienst führen, sie dienen Gott, aber aus Gewohnheit. Nicht aus dem Glauben, aus tiefster Seele, aus dem Herzen, mit dem Feuer im Herzen, aber aus dem, dass ich eigentlich als Kind vielleicht in die Gemeinde gekommen bin, ich habe mich bekehrt irgendwann und dann lebe in diesem Glauben, in einem bequemen Glauben. Und Christus gibt eigentlich in dieser Frage einen Ausblick in die Zukunft, Ausblick in die damals weite Zukunft noch. Und er fragt, wird diesen Glauben noch zu finden sein? Und die Frage können wir uns auch stellen, sind wir noch in dem Glauben? Sind wir in dem Glauben, den Christus andeutet? Und Christus deutet eigentlich auf den Ernst der letzten Zeit. Er will sagen, dass die Zeit, die am Ende stehen wird, in die Zeit, in welcher er kommen wird, wird sehr ernst sein. Und es wird Zeit kommen, dass die Menschen vom Feind bedrängt werden auf eine andere Art. Als die junge Gemeinde Gottes, als die junge Gemeinde noch in der Morgenzeit zum Vorschein kam, zum Leben kam, hat der Feind eine grobe Taktik angewendet. Und wir wissen, alle Märtyrer, welchen wir auch den Glauben schuldig sind, dass die wurden eigentlich bedrängt, ihr Leben wurde bedrängt, sie mussten in den Tod gehen, sie mussten in Angst leben, in Furcht leben, um ihr eigenes Leben, das haben wir ja gehört. Aber trotzdem hat sich der Glauben immer mehr vermehrt und dieser Glaube wurde immer stärker. Trotzdem, dass Menschen in den Tod gegangen sind, die Menschen gekreuzigt wurden, verbrannt wurden, der Glaube wurde noch stärker. Heute ist eigentlich ganz andere Zeit. Heute leben wir in einer Zeit des Wohlstandes. Und Geschwister, unser Glaube er ist anders geworden. Es ist ein ruhiger Glauben. Es ist ein Glauben, der wir eigentlich glauben können, ich sage es so einfach, bei mir zu Hause auf meinem Sofa, ein Glaube. Und Geschwister, das ist eine große Gefahr heute, dass wir in solch einen Glauben verfallen. Dass wir in solch einem Glauben, der passend ist zu dieser letzten Zeit. Es wird gezeigt uns in Matthäus 24, welches uns vorgelesen ist. Matthäus 24, auch im Vers 37, sagt auch Christus so. Ich lese vom 36. Der Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Aber wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Denn so wie sie in den Tagen vor der Sintflut lebten, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging, und sie erkannten es nicht, bis die Sintflut kam und sie alle wegrafften. Geschwister, Christus deutet damals auch auf eine Zeit und er vergleicht sie mit den Zeiten Noahs. Er vergleicht sie mit den Zeiten, wo kaum Glaube gefunden worden ist. Er vergleicht sie mit der Zeit, wo Gott nach einem Glauben Ausschau gehalten hatte. Er schaute auf die Erde und er suchte Glauben. Geschwister, er suchte Glauben an ihn, einen wahren, echten Glauben. Und er fand ihn fast nicht. Er fand ihn fast nicht. Wir können uns vorstellen, die Enttäuschung Gottes. Er hat ein Geschöpf geschaffen, nach seinem Bilde. Er hat ein Geschöpf geschaffen, wo unterscheiden konnte oder sollte, was gut und böse ist. Er blies seinen Odem in dieses Geschöpf ein. Das machte er beim kein anderen Geschöpf. Und Geschwister, Gott baut den Menschen, damit er doch sein bleiben soll, dass er an ihn glauben soll, dass er in diesem Glauben an den wahren Gott leben soll, dass er am Schluss doch bei ihm wieder sein kann. Und er schaut die Erde und was findet er? Dass die Erde böse war. Es heißt, dass die Erde böse geworden ist. Er sah, dass die Erde verdorben ist, auch 1. Mose Kapitel 6, dass die Erde nur verdorben war, die Menschen böse. Und er sah, dass noch das Schlimme, die Menschen ließen sich von seinem Geist nicht mehr strafen. Es ging sie nicht mehr an. Es interessierte sie nicht mehr. Und ich bin überzeugt, dass es gab damals auch Glauben. Es gab damals auch Menschen, die ihren Glauben hatten. Es gab damals Menschen, die den Glauben nach ihrer Art gestaltet haben. Sie bauten einen Glauben auf und sie glaubten, dass sie glauben an Gott, aber sie glaubten nicht. Es war nicht der Glauben, der Noah hatte. Was interessant ist, mir bewegt es so sehr, dass Noah lebte auch unter diesem verderbten Geschlecht, sagt uns diese Bibel. Er lebte unter diesen Menschen, die ohne Glauben waren. Und ein Mensch, der nicht glaubt, der geht gegen den Glauben vor. Er will nicht, dass der andere glaubt. Er spottet, er lacht. Und es waren Menschen gewiss, die diesem Noah geholfen haben. Stellen wir uns vor, Geschwister, sie helfen ihm zu bauen. Ich nehme an, ich glaube, dass Noah da Helfer hatte zum Bauen die Arche. Sie bauen an dieser Arche, die dient zum den Menschen zur Rettung. Sie sollte den Menschen dienen zur Rettung, aber sie glauben nicht. Geschwister, ist das möglich heute noch? Ist es eine Möglichkeit, dass man glauben kann, dass man vielleicht ein Teil nimmt in der Gemeinde, in dem Leben der Gemeinde? Man kann besuchen Gottesdienste, man kann vielleicht mitsingen, mitspielen. Und doch glaube ich nicht. Ich glaube beschränkt. Es ist eine Zeit gekommen, die so ist, wie Christus es sagte. Ich stellte mir die Frage, wie lange oder wann wird die Zeit sein, wenn Christus kommt? Oder manchmal machen wir uns Gedanken, wie wird die Gemeinde oder die Zeit, die Gemeinde Gottes, sage ich so, aussehen, wenn Christus kommt, ja, in der Zukunft. Irgendwie stellen wir uns vor, dass es noch weit sein könnte. Aber Geschwister, was spricht dagegen, dass es morgen sein wird? Was spricht dagegen, dass es heute Abend sein wird? Oder nächsten Monat oder nächstes Jahr? Warum blicken wir sehr weit? Warum denken wir, dass wenn unsere Kinder groß werden oder unsere Enkelkinder und dann, ich habe diese Aussprüche gehört und da sagt es schon auch selbst, wie wird es aussehen, wenn unsere Enkelkinder noch erwachsen sind, Wie will der Glaube sein? Wie wird die Gemeinde aussehen? Aber Geschwister, vielleicht müssen wir nicht reden von einer Gemeinde von morgen, aber von heute. Vielleicht müssen wir reden mehr von einer Gemeinde der letzten Zeit. Und den Anzeichen nach sind wir in dieser letzten Zeit. Matthäus 24 fragten auch die Jünger Christus, Vers 3. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sagten, ein wunderbares Wort, Geschwister, sie wollten jetzt alleine ihn fragen. Er sagt ja ihnen vorhin, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und Geschwister, das ist eigentlich das Ziel des Feindes, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Und er hat viel erreicht schon, viele Steine sind schon zerfallen, man kann das nicht mehr zusammenstellen. Und jetzt hören das die Jünger, sie beziehen sich auf den Tempel, welchen Christus eigentlich, von welchem Christus dann redete auch, und sagen, uns kannst du doch sagen, wir sind doch deine nächste Jünger, uns kannst du doch sagen, wann wird es sein oder wenigstens das Zeichen. Und Bruder Schmidt erwähnte vorher, welches war das erste Zeichen? Viele werden verführt. Er sagt dann, seht zu, dass euch niemand verführt. Geschwister, es will uns sagen, dass die Möglichkeit ist, nicht verführt zu werden. Er sagte nicht, oh, alle werden verführt werden. Nein, seht zu. Und das ist das erste Zeichen. Und dann sagt er weiter noch, dass viele werden sagen, da ist Christus oder ich bin Christus und so weiter. Es ist alles nicht von ihm. Und später kommt dann auch, was über die Erde kommen wird, auch ist bezogen auf die Kinder Gottes, was kommen wird. Und viele falsche Propheten erheben. Und dann sagt er noch, das, was heute ganz zutrifft und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wie hoch ist die Ungerechtigkeit heute, in der Welt, Geschwister? Wie hoch ist die Ungerechtigkeit gekommen? Hat sie nicht schon überhand genommen? Empört sich nicht unsere Seele manchmal, wenn wir lesen und hören, wie das Volk in einem Lande geführt wird, ja? Wie es angeleitet wird, wie es geführt wird zu noch immer nur schlimmerer Zeiten, merken wir das. Natürlich merken wir das. Die Ungerechtigkeit übernimmt. Aber Geschwister, diese Ungerechtigkeit wirkt sich auf die Kinder Gottes. Sie wirkt sich aus. Sie hat ihren Einfluss. Und das, weil das so weiter zunimmt, sagte dann Christus, die Liebe wird in vielen erkalten. Er meinte jetzt nicht die Menschen, die in der Welt leben, die Gott nicht dienen, die Gott nicht glauben. Die haben keine Liebe zu Gott. Sie ist kalt, sie sind kalt. Sie haben die nicht, sie besitzen sie nicht. Aber er bezieht sich auf die Menschen, die ihren Glauben hatten. Sie hatten einen tiefen Glauben zu Gott. Aber die Liebe, die kommt zu erkalten. Sie wird kalt. Sie wird erkalten. Und Geschwister, es ist das Anzeichen der letzten Zeit. Es sind die Zeichen von heute. Wie sieht unser Zeugnis aus, Geschwister? Mein Zeugnis, dein Zeugnis. Haben wir noch diesen wahren Glauben, von dem Christus gesprochen hatte? Christus hat gesprochen von dem Glauben. Er bezog sich auf die, ich sage so mal, vielleicht fast hartnäckigen Glauben dieser Witwe. Sie hat nicht nachgelassen. Er sei so, wir sollen beten, nicht nachlassen. Wir sollen glauben, nicht nachlassen. Und diesen Glauben, genau diesen Glauben will Jesus sehen, wenn er kommt. Keinen anderen Glauben. Und dass er diesen Glauben, Geschwister, soll ich besitzen, sollen wir alle besitzen. Ich habe vorhin erwähnt von einem beschränkten Gottesdienst. Es tut mir manchmal so in der Seele leid, Geschwister. Wir haben gestern schon gehört und angeführt, wenn wir unsere Bibelstunde betrachten. Geschwister, wann soll die Gemeinde zusammen noch beten, wenn nicht am Sonntag? Wann sollen wir doch als Gemeinde unser Anliegen vor Gott bringen? Wann sollen wir doch beten für uns alle, für die Einheit der Gemeinde, für die Liebe, dass sie nicht erkalten soll, wenn wir nicht zusammen sind, wenn wir zu Hause bleiben? Geschwister, es ist ein beschränkter Gottesdienst. Wenn ich meinen Gottesdienst beschränke, nur zum Beispiel auf den Sonntag. In der Welt gibt es ein Wort, welches, ich glaube, es wurde auch hier schon angesprochen, es wird sehr gerne benutzt in allen Fällen. Und das Wort heißt Stress. Und das Wort wird überall gut angewendet. Passt natürlich viel. Aber Geschwister, mir in der Seele tut es mir leid, wenn das im geistlichen Leben angeführt wird. Geschwister, wir haben Stress, wenn wir unserer Meinung nach etwas mehr tun wollen oder müssen. Dann haben wir Stress. Geschwister, sagt unsere ganze Bibel vom Anfang bis Schluss von diesem Wort etwas aus? Lesen wir dieses Wort in unserer Bibel? Ich glaube nicht. Wie viel Stress hätte Paulus gehabt? Wie viel Stress hätten die alle Aposteln gehabt? Geschwister, es steht nirgends, wir sollen aufpassen, dass wir nicht Stress haben. Aber das Wort sagt uns, dass wir durch viele Trübsale gehen müssen. Wenn wir in das Reich Gottes eingehen möchten, wenn das uns Verlangen ist, wenn das uns das Verlangen ist, Geschwister, dann müssen wir viele Trübsale leiden. Aber wir nennen das heute Stress. Wenn wir angelaufen werden, wenn wir vielleicht mehr tun müssen, dann sagen wir, es ist Stress und wir werden krank. Geschwister, ich glaube, das ist nicht Stress. Es ist der Glaube, der droht zu schwinden. Mir wird es zu viel. Deswegen, ich musste von Herzen weinen, als wir das Eingangslied gesungen haben. Es ist ein Lied der Weihe. Wie er führt, will ich folgen. Ich will doch nicht folgen, wie ich möchte. Ich will doch nicht gehen, wie ich mir das vorstellen oder wie es mir etwas leichter ist. Ich will ja, natürlich will ich Gott dienen. Ich will in den Himmel kommen. Aber irgendwie ist das mir zu viel. Geschwister, dann haben wir Stress. Es ist nicht der Glauben, der Gott will. Es ist der Glaube, der in der letzten Zeit ist. Ich glaube, dass Gott den Glauben jedes Menschen auf seine Gotteswaage legen wird und messen wird. Das glaube ich. Und die Gotteswaage, die ist genau, die ist nach dem Maßstab Gottes gemacht. Und die ist mit einem Ausblick auf die weite Ewigkeit. Apostel Paulus redet noch zu Timotheus. In 2. Timotheus redet er zu Timotheus und redet von Menschen, die, wie man das liest, fast nicht glauben kann, dass man solche Eigenschaften sich haben kann. Und so sagt er, 2. Timotheus 3, du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen gräuliche Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam, wild, das Gute hassend, Verräter, unbedacht, überheblich, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie haben den Schein eines gottesfürchtigen Lebens, aber seine Kraft verleugnen sie. In einer anderen Übersetzung ist der letzte Vers, habe ich mir aufgeschrieben, Vers 5 so. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen. während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Geschwister, warum spricht Apostel Paulus von solchen Zeiten? Er sagt, in den letzten Zeiten, in den letzten Zeiten werden solche Dinge vorkommen. Der Schein wird da sein. Der Schein, es wird etwas merkbar sein, dass da etwas doch noch ist. Da ist noch nicht alles ausgetrocknet, da ist noch alles, nicht alles dürr geworden, aber der Schein ist noch da. Aber kein Glauben. Der Glauben ist zu suchen und nicht zu finden. Und Geschwister, das sind die Anzeichen letzter Zeit. Die Jünger fragten Christus, was werden die Zeichen der letzten Zeit sein? Und Apostel Paulus sagt zu Timotheus, du sollst das wissen. Geschwister, es ist gut, wenn wir das wissen, wie die letzte Zeit aussehen wird, was sie in sich beinhaltet wird. Wann wird Jesus kommen? Welche Meinung haben wir, Geschwister? Wann wird er kommen? Wird er bald kommen? Oder wenn wir messen die Zeit aus der Sicht der Ewigkeit, dann können wir sagen, er kommt heute. Er wird kommen heute. Und leben wir nicht wirklich in den Zeiten des Noahs? Leben wir nicht in den Zeiten, dass der Unglaube überhand nimmt, die Ungerechtigkeit überhand nimmt? Und leben wir nicht in dieser Zeit, wo die Menschen sich wirklich nicht strafen wollen lassen vom Geist Gottes? Leben wir in dieser Zeit, die aus der Sicht Gottes verdorben sind, dass Gott schaut auf die Erde und sagt, sie ist verdorben. Aber doch fand Noah Gnade bei Gott. Doch fand Noah inmitten dieses Geschlechts fand er Gnade, wie ich vorhin schon erwähnte. Es war ein Mensch da, der an Gott den Glauben bewahren konnte, den glaubenden wahren Gott in seinem Herzen halten konnte, dem eigentlich dieser Unglaube in der Welt nichts anzutun konnte, nichts zufügen konnte. Und Noah konnte den Glauben an Gott festhalten. Und als damals Gott schaute auf die Erde, suchte nach Glauben. Geschwister, heute schaut Gott auch auf die Erde und er sucht nach dem Glauben. Er sucht diesen wahren Glauben an ihn. Er sucht, dass wir Menschen, dass wir an ihn vom Herzen glauben, vom ganzen Herzen glauben und Gott sucht ihn. Und wir bezeugen, dass wir an Gott glauben. Wir bezeugen, Geschwister, dass unser Leben aus dem Glauben zu Gott besteht. Und Geschwister, es soll unser Zeugnis sein. Es muss sichtbar sein, dass wir wirklich diesen Glauben an Gott haben. Ich dachte mir, würde Gott können, uns anvertrauen, diese Arche zu bauen. Noah war nicht ein anderer Mensch als wir. Noah war ein ganz normaler Mensch, genau wie wir. Und doch Gott sah, dass diese Menschen, er konnte anvertrauen, so ein Gotteswerk zu bauen. Er sah, dass Noah diesen Glauben besaß. Inmitten dieser Trockenheit, inmitten dem, dass da kein Meer in der Nähe gewesen ist, baute er ein Schiff. Baute ein Schiff und glaubte, dass dieses Schiff ihm zur Rettung dienen wird. Er glaubte, dass jeder Mensch, der in die Arche eingehen wird, er wird gerettet sein, er wird gerettet bleiben. Und die Arche Noahs, die wurde gebaut durch den Glauben. Durch den Glauben wurde die Arche Noah gebaut. Welchen Glauben will Gott sehen? Welchen Glauben brauchen wir, Geschwister? Wir haben gestern auch das gehört aus Johannes 7, diesen Vers. Johannes 7, 38 und 39. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das sagte er aber vom Geist, den die empfangen sollen, die an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da. Geschwister, Christus sagte, wer an mich glaubt. Und er sagte, welche gewaltige Auswirkung dieser Glauben haben wird. Und dieser Glauben wird sichtbar sein. Und er sagte so, dass dieser Glaube, um diese Auswirkung haben, damit so wirken zu können, bedarf es den Heiligen Geist. Er sagt so, die empfangen sollten, die an ihn glauben. Geschwister, die Auswirkung dessen, dass wir glauben, die Auswirkung dessen, dass wir den Heiligen Geist in unseren Herzen haben, ist eine gewaltige. Er sagt, an dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Geschwister, das, was wir dann aus uns geben, das, was uns, aus uns ausströmt, das, was bei uns sichtbar ist, das ist der Segen Gottes. Das ist dieser lebendige Strom, welcher eigentlich den anderen Menschen helfen kann. Geschwister, wir können den anderen Menschen nur helfen, wenn wir das besitzen, wenn wir diesen Glauben in uns haben. Und genau diesen Glauben, Geschwister, will Gott suchen, will Christus suchen, wenn er kommt. Und dieser Glauben, wenn er kommt, er wird nach der Qualität gemessen. Er wird nach der Qualität gemessen, wie gut, wie rein, wie fein, wie lieblich unser Glaube zu Gott gewesen ist. Und er wird gemessen nach dem Wort. Nach dem Wort, welches der Maßstab Gottes sagt. Und Jesus sagte so, wie die Schrift sagt. Wer glaubt, wie die Schrift sagt? Das ist eigentlich der Glaube, den Christus sehen will, den Christus suchen wird. Und Christus musste leidvollen Weg gehen. Er musste leiden, er musste eigentlich sterben, damit wir diesen Glauben in uns haben können, damit wir diesen Glauben in uns besitzen. Und Geschwister, wenn er kommt, will er nur diesen Glauben in uns haben. Wenn er kommt, er will den gesunden Glauben unserer Seele haben. Und der Herr möge uns helfen und Gnade schenken, wenn er kommt, dass wir alle unter denen sein mögen, die geglaubt haben, die das Haupt erheben können, dass die ihm vorschauen können, und warten, bis Christus kommt. Und wir, die warten, bis Jesus kommt und bis die Errettung kommt, die uns erretten wird von allem Irdischem, von allem, was über uns kommt und der Glauben bewährt bleibt und Christus in uns sehen kann. Gott segne uns. Amen.